Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Es gibt viele Tipps zum Energiesparen. Welche aber bringen tatsächlich etwas und wo bzw. wann machen bauliche Maßnahmen Sinn? Darüber sprechen Georg Thor von der Energieberatung Salzburg und Wilhelm Fenninger, Obmann, Stellvertreter des Österreichischen Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen, Landesgruppe Salzburg, und er ist auch Obmann der gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft, die Salzburg. Die krisen- und kriegsbedingten Entwicklungen am Energiemarkt sorgen für viele finanzielle Mehrbelastungen. Hinzu kommt die Herausforderung der Klimakrise und der notwendige Ausstieg aus fossiler Energie. All das zusammengefasst bringt viele Leute zum Energiesparen. Aber was bringt es eigentlich? Wo gibt es Mythen und wo können wir eigentlich auch in unseren Mietwohnungen oder in unseren Häusern hin, wenn wir mit nachhaltiger Energie heizen wollen? Diese Fragen stellen wir heute vielen ExpertInnen im Rahmen der Kooperation mit Smart City und ich freue mich sehr, jetzt zwei von Ihnen interviewen zu dürfen. Wir beginnen mit Herrn Georg Thor von der Energieberatung Salzburg. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben heute. Einleitend, was ist eine Energieberatung?
Ja, Energieberatung, kann man mal beginnen, ist eigentlich ja kein geschützter Begriff. Das, was wir anbieten, ist eine öffentliche und finanzierte, also für Kundinnen und Kunden kostenfreie Beratungsleistung. Das heißt, wir kommen definitiv bei Bedarf auch in die Haushalte. Wir machen im Jahr ungefähr 4000 Beratungen vor Ort und zahllose zusätzliche Gespräche natürlich am Telefon bzw. Informationen übers Internet. Die Beratungsleistung geht ums ganze Gebäude, also es geht von einfachen Energiespartipps, aber eigentlich bis hin zur überwiegend Sanierung gesamter Gebäude. Das heißt, die Gebäudehülle, das richtige Heizsystem und auch die Nutzung der Sonnenenergie, die jetzt immer wichtiger wird.
Das heißt, sowohl eine einzelne Mieterin kann sich bei Ihnen über die kleinen Energiespartipps informieren, ebenso wie eine Hausgemeinschaft, die das vielleicht größer angehen möchte und das Haus sanieren.
Genau, wir sind natürlich für die größeren Beratungen, hoffen wir, dass wir das ganze Haus betrachten können, weil gerade in der Mietsituation ja die Möglichkeiten, was zu verändern, geringer sind. Da können wir aber natürlich jederzeit für Fragen auch zur Verfügung stehen, ob wir dann wirklich hinfahren müssen. Gewisse Dinge sind vielleicht zu erklären von Funktion Thermostatventil und Ähnliches, geht aber oft am Telefon. Also wenn Fragen auftauchen, jedenfalls mal melden, wir unterstützen so gut wir können.
Melden, das heißt, man findet sie wahrscheinlich im Internet.
Genau, im Internet über die Landeshomepage. Wir sind ja Kooperation Salzburger AG und Landesregierung. Also auch über die Salzburger AG würden wir gefunden und ansonsten die meisten unserer Kundinnen und Kunden sind nach wie vor altmodisch und rufen uns einfach an.
Vielen Dank. Wenn wir jetzt über das Thema Energiesparen sprechen, was sind denn so die wichtigsten Tipps und was waren die größten Hopperlas, die Sie bisher erlebt haben?
Ja, Tipps, wenn wir jetzt im Kleinen, also jetzt rede ich nicht von den investiven Maßnahmen, weil das ist natürlich unser Hauptthema im Grund, also wie investiert man richtig ins Gebäude. Die einfachen Tipps sind natürlich das Kontrollieren der Raumtemperatur im Winter, das richtige Lüften, auch um Schimmel zu vermeiden. Und da kommen wir auch schon zu den Hopperlas. Ich habe es zuerst schon angesprochen. Das Thermostatventil, ein besonders liebgewonnenes Element, wo man tatsächlich ja die Raumtemperatur einstellen kann. Das wird aber oft nicht so verstanden. Das heißt, man sollte dort bewusst in kleinen Schritten regeln und nicht so nach dem Motto, jetzt ist mir zu kalt, jetzt muss ich voll aufdrehen oder jetzt ist mir zu warm, jetzt drehe ich voll zurück. Das Thermostatventil regelt selber und es regelt effizienter, als der Mensch es kann. Das ist entsprechend nachgewiesen, wird auch normativ so berechnet.
Dankeschön. Bleiben wir kurz bei der Temperatur. Im vergangenen Jahr waren ja dann viele überzeugt mit 19 Grad durch den Winter. Und zugleich zeigt aber auch die Erfahrung, dass dann das Schimmler-Thema geworden ist. Ist diese 19-Grad-Grenze in Verbindung mit Schimmel richtig? Ab wann bildet sich denn Schimmel?
Naja, die Norm, die haben wir jetzt erhöht eigentlich vor ganz wenigen Jahren erst, wo wir davon ausgehen, im Wohnbereich leben wir mit 22 Grad, nicht mit 19. Und man sagt ja, pro Grad Celsius in dieser Dimension, wo wir da jetzt reden, sind ungefähr 6% Heizkosteneinsparung. Also das ist attraktiv. Und die Schimmelbildung liegt eigentlich nicht an einer absoluten Temperatur, sondern am Unterschied. Also für Schimmel ist es kritisch, Räume unterschiedlich warm zu haben und dann womöglich die warme Luft in einen, also erwärmte Luft zum Beispiel aus dem Badezimmer oder Wohnzimmer oder Küche, in einen kaum beheizten oder nicht beheizten Raum strömen zu lassen, weil dort es dann eben entsprechend zur Kondensatbildung kommt. Das ist Physik. Wir als Menschen haben da leider kein Organ dafür, wir spüren das nicht. Also wir riechen es dann, wenn es zu spät ist, aber wir merken es nicht vorweg. Und eine Idee, die oft kommt oder die wir oft hören und wo ich dringend davon abraten möchte, ist, wenn man sagt, ich war baden oder duschen und lasse jetzt die schöne Energie ins relativ schlecht beheizte Schlafzimmer strömen, das womöglich gegenüber ist, bitte nicht. Da muss zuerst die Feuchtigkeit abtransportiert werden. Das ist eine gute Idee vom Energiesparen her, aber es wird nicht funktionieren. Man züchtet ganz sicher Schimmel.
Dankeschön. Schauen wir jetzt einen Schritt weiter. Wenn ich Mieterin bin und merke, eigentlich ist der Wohnblock, in dem ich lebe, schlecht saniert. Was sind die ersten Schritte? Wie gehe ich vor?
Ja, die Möglichkeiten, die man zur Sanierung hat, laufen ja über die Gemeinschaft. Also entweder es ist eine Mietsituation, je nach Eigentümersituation, wem das Gebäude gehört. Also ich muss in irgendeiner Form mit dem Eigentümer, wenn es eine Wohnungseigentumsgemeinschaft ist, dann ist es die Willensbildung der Mehrheit. Also das ist auch ein spannender Prozess im Endeffekt, weil man ja eine Mehrheit erreichen muss und sozusagen Vorschläge schafft. Das heißt, das können wir unterstützen mit der Energieberatung. Es ist aber nicht etwas, wo man binnen weniger Tage üblicherweise gleich die großen Erfolgserlebnisse hat. Also da braucht man ein bisschen Geduld. Aber das ist die Herangehensweise. Welche Themen gibt es? Themen ist der Heizungstausch, also von fossiler Energie auf erneuerbare Energie wechseln, um auch mittelfristig bessere Kostenstabilität und Planbarkeit zu haben. Gehen wir jedenfalls davon aus, dass das realistisch kommen wird. Ganz ein wesentlicher Punkt ist eben Dämmen, Fenster tauschen, Dämmen, also schauen, dass das Gebäude mal in sich wenig Energie braucht. Und dann der dritte Punkt, der wesentlich ist, für zukunftsfähiges Gebäude eben Sonnenenergie nutzen. Derzeit Stand der Technik Photovoltaikanlagen installieren. Gerade wenn eine Dachsanierung ansteht zum Beispiel, ist es der richtige Moment, auch über eine Photovoltaikanlage nachzudenken. Aber wie gesagt, im Geschosswohnbau muss man also die Eigentümerstruktur kennen, verstehen, um da die richtigen Schritte setzen zu können.
Und wenn ich jetzt gerade am Wohnungsmarkt aktiv bin, ich suche eine neue Wohnung, dann möchte ich natürlich, dass die so gut wie möglich saniert ist und möglichst mit nachhaltiger Energie läuft. Worauf muss ich achten?
Also zentral, wir haben ja das Energieausweisvorlagegesetz. Böse Zungen haben das damals, wie es 2010 entsprechend gekommen ist, erst das Allgemeines Verunsicherungsgesetz genannt, das EAVG. Dort ist die Vorlage eines Energieausweises zwingend vorgeschrieben, bei Verkauf oder Vermietung. Also die Juristen nennen das Inbestandgabe eben dieser Wohnung oder dieses Hauses, dieses Gebäudes. Und aus dem Energieausweis kann man relevante Daten ablesen. Da gibt es einmal am Deckblatt sozusagen dieses Energielabel, diese Energieklassen, die man kennt, wo man es ablesen kann. Und es steht auch drinnen, mit welchem Energieträger wird geheizt zum Beispiel. Also das ist einmal eine gute erste Möglichkeit. Das andere, was man auch empfehlen kann, wenn es einen Vorbewohner oder Bewohnerin gab in der Wohneinheit, einfach mal zu fragen, wie viel Energie habt ihr braucht. Das ist sehr subjektiv unter Umständen, weil die Gewohnheiten unterschiedlich sein können, aber es kann natürlich auch helfen.
Vielen lieben Dank, Herr Thor. Wir sehen uns dann später bei der Veranstaltung hier in der Robert-Jungk-Bibliothek, ausnahmsweise heute in der Stadtgalerie, wieder. Und jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Gesprächspartner. Vielen lieben Dank. Mein nächster Gast ist Wilhelm Fenninger, Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Salzburg und gleichzeitig Obmann-Stellvertreter der GPV Landesgruppe Salzburg. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Vorweg, was ist eigentlich ein gemeinnütziger Bauträger?
Gemeinnützige Bauträger sind grundsätzlich Bauträger wie alle anderen auch, aber es gibt halt gewisse Vorgaben und Regelungen, die ein gemeinnütziger Bauträger einzuhalten hat. Wir unterliegen dem sogenannten Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und sind somit verpflichtet, unsere Bauten zum Kostendeckungsprinzip zu vermieten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns. Das heißt, wir dürfen nur jene Kosten verrechnen, die tatsächlich anfallen. Und somit sind wir tendenziell günstiger. Aktuell hat uns das wieder eine WIFO-Studie bestätigt, wo herauskommt, gerade im städtischen Bereich liegen wir rund ein Viertel unter den privaten Mieten, also ich rede jetzt nur vom Mietbereich. Und in dieser WIFO-Studie wurde außerdem bestätigt, dass wir auch auf dem freien Markt eine gewisse kostendämpfende oder preisdämpfende Wirkung haben. Also je höher der Marktanteil an gemeinnützigen Mietwohnungen, desto besser oder desto geringer die Preise auch am freien Markt.
Und wie hoch kann man so in etwas sagen, ist der Marktanteil der gemeinnützigen Bauträger?
Also wir verwalten in Österreich weit rund oder knapp unter 1 Million Wohnungen. Das heißt Wohnungen sowohl im Eigentumsbereich als auch im Mietsektor, wobei rund, glaube ich, 60% sind tatsächlich Mietwohnungen, die wir verwalten. Der Rest sind Eigentumswohnungen, die wir verwalten. Das heißt, der Hebel ist enorm, der uns da obliegt, wenn wir jetzt über Energiesparmaßnahmen bzw. über gewisse Sanierungsmaßnahmen reden oder Reduktion von CO2-Emissionen.
Sie haben schon angesprochen, der Hebel ist ein gewaltiger. Was passiert denn schon?
Es passiert sehr, sehr viel. Es ist aufgrund unseres Systems, ich habe vorher gesagt, kostendeckende Miete. Ein Teil dieser kostendeckenden Miete umfasst den sogenannten Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag. Das ist wirklich ein zweckgebundener Anteil in der Miete und objektbezogen. Das heißt, dieser Beitrag wird verwendet, um Sanierungen, Wohnungsbrauchbarmachungen etc. bei den Objekten durchzuführen. Das heißt, unser Mietwohnungsteil ist grundsätzlich relativ gut saniert. Also wenn man das jetzt anschaut in der Statistik, es sind bei den Objekten, die vor 1980 errichtet worden sind, bei den Mietwohnungen lediglich 4%, die noch nicht thermisch saniert sind. Nicht energetisch saniert, sondern wirklich thermisch saniert. Das heißt, es ist sehr viel passiert. Es passiert aktuell auch noch sehr viel. Also wir eben einerseits Reduktion von Energiebedarf, also wirklich über die thermische Sanierung, aber natürlich auch über die energetische Sanierung, dass wirklich Heizungstausch weg von fossilen Brennstoffen hin zur vor allem Fernwärme, natürlich Wärmepumpe, Geothermie, das sind alles Themen, die uns aktuell beschäftigen. Das heißt, die Umstellung von Heizsystemen ist ein ganz wesentlicher Faktor bei uns gerade.
Wenn man sich jetzt die einzelnen Systeme anschaut, weg von fossiler Energie, gibt es da auch ein Heizsystem, das sozusagen hervorsticht im Bereich der Nachhaltigkeit bei euch?
Vielleicht jetzt nicht nur auf die nachhaltig bezogen, aber was hervorsticht, ist schon, dass wir sehr, sehr stark in der Fernwärme bzw. Nahwärme sind. Das heißt, wo es die Möglichkeit gibt, dass wir an die Fernwärme anschließen können, sieht man auch wieder in der Statistik, es sind der Großteil der Umstellungen, die passiert sind, zwischen 2016 und 2020 waren das rund 3000 Heizungsumstellungen im Jahr, ist eigentlich weg von Gas und Öl hin zur Fernwärme. Also das ist wirklich der Trend, der sich da abzeichnet.
Vielen Dank. Und was erwartet jetzt Mieterinnen? Also wieder das Beispiel, ich bin eine Mieterin, möchte eigentlich, merke, da gibt es Defizite. Wie kann ich als Mieterin jetzt an die Genossenschaft herantreten?
Als Mieterin herantreten natürlich über die Hausverwaltung. Also sollte es eben Themen geben, dass man sagt, okay, wir haben thermisch, energetisch irgendwelche Themen, natürlich über die Hausverwaltung. Immer ein bisschen mit dem Hintergrund, eine der größten Herausforderungen, die uns beschäftigt, ist natürlich auch die Finanzierung dieser ganzen Maßnahmen. Das heißt, vorher erwähnt, Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag, der aber eben wirklich auch für die laufenden Instandhaltungen gedacht ist, beziehungsweise natürlich auch für Wohnungsbaumachungen. Jetzt ist das der Topf, der oft relativ schnell leer ist. Das heißt, es braucht irgendwie andere Finanzierungen. Das heißt, man darf sich nicht erwarten als Mieter, man kommt daher und sagt, so, wir brauchen eine thermische Sanierung, wir brauchen da jetzt eine Heizungsumstellung, dass das einfach so passiert. Das heißt, wir haben auch diesen wirtschaftlichen Faktor, den wir einfach bedenken müssen. Und da ist uns ein Anliegen, dass man wirklich überlegen sollte, vom Bund, Land, wie auch immer, einen eigenen Topf zu speisen, der wirklich für derartige Dekarbonisierungsmaßnahmen gedacht ist und der wirklich österreichweit dann genau solche Maßnahmen finanziert.
Abseits von der Finanzierung, mit welchen Herausforderungen ist man denn noch so konfrontiert?
Ja, vor allem im Eigentumsbereich natürlich mit der Willensbildung in den Eigentümergemeinschaften. Also das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, die wir jetzt im Bereich der Sanierungen haben. Im Mietbereich geht das ein bisschen leichter, weil natürlich die Genossenschaft oder halt die Gesellschaft, die Gemeinnützige, auch Eigentümerin ihrer Wohnungen ist. Das heißt, da erfolgt das relativ leicht und kann leicht durchgesetzt werden.
Dankeschön. Was wäre denn sonst noch wichtig, wenn man sich jetzt mal den gesamten Wohnungsmarkt anschaut? Also gibt es da von Ihrer Seite einen Wunsch oder Ziel?
Ziel ist für uns als gemeinnützige Branche sicherlich, dass wir diese laut Erhebungen des Verbandes diese Mietwohnungen, die bisher noch nicht umgestellt wurden von fossilen Brennstoffen, das sind immerhin 250.000 Wohnungen, wäre natürlich das Ziel, hin bis 2040 diese alle umzurüsten, wobei wir auch wissen, das ist eine Riesenaufgabe. Wir müssten jetzt ab sofort, glaube ich, 15.000 Wohnungen im Jahr umstellen und wir reden da von einem Finanzierungsrahmen von 4 Milliarden Euro rund. Stand heute, also ist natürlich jetzt mit Inflation und Preisanpassungen wird das noch ein bisschen mehr sein. Das heißt, das wäre sicher das Ziel, dass wir bis 2040 da diese Umstellung dieser verbleibenden 250.000 Wohnungen im Mietbereich schaffen.
Gut, ein großes Ziel. Es bleibt viel zu tun für uns alle. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Wir sprechen über das Thema gleich weiter bei der Veranstaltung in der Stadtgalerie im Rahmen der Smart City Salzburg Kooperation. Wenn Sie auch mal bei einer Veranstaltung vor Ort oder auch online dabei sein wollen, dann besuchen Sie uns unter www.jung-bibliothek.org. Dort finden Sie alle weiteren Informationen.